Letzten Sonntag habe ich gepredigt, ich predige ja öfters, und es ging einmal mehr um Jesus, der die zentrale Figur ist in unserem Glauben, ganz zentral. Und es geht auch immer wieder darum, wie wir Jesus besser kennenlernen können, wer er ist. Wer ist Jesus? Und woher entnehmen wir, wer er ist? Von dem, was andere sagen? Von dem, was wir erfahren? Oder gibt es so eine Richtschnur? Und was prägt uns dementsprechend im Leben? Wir sagen ja, wir sollen Jesus nachfolgen. Von ihm geprägt werden. Die einen würden sagen, da gehören die Täufer dazu, die Gemeinschaft ist wichtig. Und das stimmt, die ist wichtig. Andere sagen, der Heilige Geist ist wichtig. Jawohl, der ist wichtig, der prägt. Und wir sind evangelische Christen hier und wir würden sagen und sagen, die Schrift ist wichtig. Wir wissen von Jesus nur das, was er durch die Schrift uns sagt. Sonst wissen wir von Jesus nichts. Das ist einfach so. Jesus stellt sich uns durch die Schrift vor. Also geht es heute darum, wenn wir geprägt werden sollen, inspiriert werden sollen, wie kann es gelingen, also von der Kunst, sich von der Bibel prägen zu lassen. Und wenn wir uns von der Bibel prägen lassen, werden wir von Gott geprägt und von Jesus geprägt. Aber die Bibel ist das Fundament, das wir nicht aufgeben können. Sola Scriptura, allein die Schrift, sagen wir im evangelischen Glauben. Jesus selber sagt, in den heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Das ist die Grundlage. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und das war in die Geschichte reingeschrieben, im 5. Buch Mose, im 8. Kapitel, wer es nachlesen will. Und dort geht es um das Manna, das die Leute bekommen haben. Und das wollten sie, Brot essen. Und Gott sagt dort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es gibt wichtigere Dinge als Essen. Und dann müssen sie einige Zeit auf das Manna verzichten, damit sie lernen, was das Wichtigste im Leben ist, nämlich von Gott her zu leben und zu Gott hin zu leben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Gott ist ein Gott, der redet. Nicht ein Gott, der geredet hat, sondern er redet immer noch. Und er redet durch Umstände, er redet durch den Heiligen Geist, er redet durch Geschwister, aber primär redet er durch die Schrift. Jetzt sagen wir hier immer wieder, dass wir Bibel lesen sollen, dass das wichtig ist. Und da gibt es so eine Predigt, oder jemand hat mal gesagt, es war keine Predigt, jemand hat mal gesagt, wir brauchen mehr, wie man es macht, Predigten und weniger, du sollst Predigten, sondern wie man es macht. Darum soll es heute gehen, wie können wir gewinnbringend die Schrift lesen, bewegen und wie können wir von der Schrift geprägt werden. Es gibt so zwei Wege, ganz grob. Der eine Weg, ich sage es mal so ganz einfach, ist der Elberfelder Studienbibelweg. Das ist die Bibel, die ist wirklich super gut, da werden alle Begriffe erklärt, wesentlichen Begriffe kann man nachlesen. Man liest danach, dass Umkehr zum Beispiel Metanoia im Griechischen heißt und so weiter und so weiter. Sehr hilfreich, mehr geprägt vom Denken her. Das ist ein Weg und den haben wir im Westen sehr stark eingeschlagen, weil wir von der Ratio sehr stark geprägt sind. Das ist ein Weg. Der ist nicht schlecht. Im Studium habe ich den eingeschlagen. Und der andere Weg ist, dass wir zeitgemäße Übersetzungen lesen, die wir verstehen und die wir dann dementsprechend lesen sollen. Ich habe hier als Beispiel die Hoffnung für alle, eine moderne Übersetzung. Heute geht es aber darum, dass wir lernen, die Bibel so zu lesen, dass sie uns prägt, unser Herz erreicht. Wenn ich meinen Weg anschaue als Bibelleser, dann war der Weg am Anfang so geprägt, ich habe die Bibel mit dem Fokus gelesen, dass Gott mir vergibt. Kreuz im Zentrum, Gott vergibt mir in Jesus, Jesus hat die Schuld getragen. Und man liest alles ein bisschen mit diesem Fokus. Rechtfertigung, ich bin gerechtfertigt, mir ist vergeben. Später habe ich dann, war ich in so einem bestimmten Bibelkreis und da haben wir Bibelverse auswendig gelernt. Es war wie so ein Hobby, es war schon so eine Gruppendynamik, wer mehr gelernt hat, ist der Held. Und dann hat man gesagt, wer hat wie viel gelernt? Und dann hat man Bibelverse gelernt. Es war jetzt schlecht. Die Problematik war dann, dass man irgendwann auf die heruntergeschaut hat, die nicht so viel Bibelverse gelernt haben. So, ihr lernt ja keine Bibelverse, ihr könnt ja keine richtigen Christen sein. Später habe ich dann gemerkt, ich habe vor allen Dingen die Bibelverse zitiert, die mir passen, die in meine Denkweise passen. Und dann wurde aus der guten Bibel so eine Totschlägerbibel. Man hat dann den anderen gesagt, was richtig ist. Es war so eine Pharisäerzeit, so eine recht schlimme. Beweisführung der eigenen Ansichten, man nimmt die einzelnen Verse heraus. Es war eine Phase, wie ich Bibel gelesen habe. Später kam das Studium dazu und im Studium muss ich sagen, ich sage das so ganz einfach und schlicht, wurde die Bibel ein Sachbuch. Ein Buch, das man solide untersucht. Hermeneutische Methoden, exegetische Methoden, Begriffsstudien, historisch-kulturelles Umfeld erforschen und. Ist nicht schlecht, aber wenn man dabei stehen bleibt, dann wird es irgendwann alles todrichtig. Toddrucken und todrichtig. Und ich kann es hier sagen, ich habe während des Grundstudiums, später war es wieder anders, während des Grundstudiums habe ich ein Stück weit die persönliche Beziehung zu Jesus verloren. Und ich verstehe heute jeden, der Theologie studiert und auf dem Weg Jesus wie verliert. Man hat Richtigkeiten, man redet den ganzen Tag über Gott, man untersucht die Bibel, aber die persönliche Christusbeziehung bleibt auf der Strecke. Weißt du, wenn ich mit meiner Frau zusammen wäre und ich lese jeden Tag ein paar Zeilen über sie, wie reich sie ist, wie viel sie wiegt, Haarfarbe derzeit, Schuhgröße. Und dann meine ich wirklich, ich würde meine Frau kennen. Also das ist wirklich Quatsch. Nur weil ich ein Buch über jemanden lese, wo er beschrieben wird, kenne ich ihn noch lange nicht. So war es während des Studiums und ich bin irgendwann erschrocken, dass wie Jesus verloren gegangen ist. Das Studium an sich war nicht schlecht, aber das war ein riesengroßes Defizit. Später im weiteren Studiengänge bin ich dann Jesus umso näher gekommen. Hinter mir liegt eine lange Reise und ich kann euch nur das sagen, und das wäre das erste Plädoyer, lasst euch auf eine Reise ein. Wenn ich heute ein paar Geschichten von mir erzähle, dann geht es nicht darum, dass man die imitieren kann eins zu eins. Das sind Geschichten auf der Reise. Und ich bin 30 Jahre mit Jesus unterwegs, 35 Jahre. Und ich habe viel erlebt. Und vor allen Dingen auch viel erlebt mit der Bibel und Begegnungen durch die Bibel mit Jesus, das erst später dazu kam. Ich wünsche mir, und das ist so eine Sehnsucht von mir, dass wir als Gemeinde nicht nur eine zuhörende Gemeinde werden, das ist auch gut, zuhören, Predigten zuhören, hier und anderen Predigten, sondern dass wir lernen, eine hörende Gemeinde zu werden. Und damit meine ich, dass wir hier zuhören lernen und unter der Woche auf Gott hören lernen. Und nicht von einem Sonntag zum anderen nur leben oder von einer Predigt zur anderen, sondern dass wir lernen, Hörende des Wortes Gottes und Hörende auf Gott zu werden. Das wäre so eine Vision von mir, dass man unter der Woche die Bibel zur Hand nimmt und hörender wird. Dass man unterwegs ist in der Stadt und auf den Heiligen Geist hört und das Ganze mit der Bibel verbindet. Die Bibel ist nicht nur Informationsbuch, sondern sie ist Teil der Offenbarung Gottes. Gott stellt sich unter anderem durch die Bibel vor. Ist also mehr als ein Buch, das wir lesen, sondern so stellt sich uns Gott vor. Es ist manchmal wie wenn Gott aus dem Rahmen des Buches heraustritt und sich mir vorstellt. Und dann will ich ihn packen und dann ist er wieder weg. So wie bei den Emmaus-Jüngern. Die waren mit Jesus unterwegs und dann hat er ihnen die Schriften erklärt. Und dann haben sie zusammen gegessen und auf einmal, während er das Brot bricht, erkennen sie ihn und sagen, das ist ja Jesus. Sie haben ihn vorher nicht erkannt. Und so soll es manchmal mit der Bibel gehen. Wir lesen, auf einmal ist er wie gegenwärtig. Und dann wollten sie, bleibe bei uns, Herr. Und er war wieder weg. Der lässt sich nicht packen, in die Hosentasche stecken. Aber er will uns real begegnen. Also, zum ersten Punkt. 4 Schritte habe ich. Das erste ist Lesen und Hören. Meine Freunde aus dem Tiefgängerkurs, die dürfen sich jetzt kurzfristig zurücklehnen, aber nur kurzfristig. Denn nachher kommen Dinge, die habt ihr auch noch nicht gehört. Nicht, dass ihr jetzt denkt, kennen wir alles. Im Tiefgänger üben wir das übrigens ein. Diese Art der Schriftlesung, der geistlichen Schriftlesung. Lesen, das klingt banal, ist aber zentral. Die Bibel muss ich lesen. Ich muss sie lesen. Einfach lesen. Lesen. Das gehört dazu. Und zwar laut lesen. Die Bibel liest man laut. Das leise Lesen ist so eine Erfindung seit dem 19. Jahrhundert. Und jemand hat mal gesagt, Bibellesen ist mehr als stilles Beäugen von bedrucktem Papier. Ist mehr als stilles Beäugen. Ich mache den großen Unterschied, wenn ich Stern lese, Spiegel lese, Südkurier lese, Bücher lese. Da gibt es ein Buch, das lese ich grundsätzlich anders. Und das ist die Bibel. Die Bibel lese ich grundsätzlich laut. Da habe ich einen Unterschied, denn Gottes Wort bedeutet mir mehr als die anderen gedruckten Worte. Die Bibel lese ich grundsätzlich laut. Es geht um Sprache. Gott spricht zu uns und Sprache will gehört werden. Sprache will nicht gesehen werden. Martin Buber hat mal gesagt, es heißt nicht, lies Israel, sondern es heißt, höre Israel, höre Israel. Und was sagt Jesus immer wieder zu seinen Leuten? Wer Ohren hat, der lies. Komisch, gell, Thomas? Wer Ohren hat, der lies. Still vor sich hin. Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus. Wer Ohren hat, der höre. Lautes Lesen führt zu einer vertieften Aufnahme des Wortes. Lautes Lesen dringt tiefer ein. Ich höre die Worte und sie dringen tiefer ein, als wenn ich sie nur still beäuge. Manchmal stolper ich über einen Vers und denke, hat das Jesus mit dem Tonfall gesagt? Wie war sein Tonfall? Wie hat Josua gesprochen? Mose? Wie hat das Jesaja gesagt? Wie hat das Hesekiel gesagt? Und ich lese den Vers nochmals und denke, wie hat er es gesagt? Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, ich liebe dich! Begreif's endlich! Wäre irgendwie sonderbar. Und das noch bei Kerzenlicht, ein Glas Rotwein. Wie hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Wie hat das gesagt? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Oder hat das einladend gesagt, ich bin der Weg, Leute. Vertraut mir bitte, wie war der Tonfall? Und da geschieht schon sehr viel, laut lesen. Das zweite ist langsam lesen, wiederholt lesen. Langsam lesen, wiederholt lesen. Worte haben im hebräischen Denken, das unterscheidet sich, Worte haben im hebräischen Denken eine Dynamik, die sind wie Dynamit. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott spricht und es geschieht. Worte sind wie Ereignis. Worte, und das ist bei uns so, sind nicht primär Informationen. Wir hören etwas, speichern das ab als Informationen. Und Informationen, die holt man später wieder her und schaut sie vielleicht näher an. Aber im hebräischen Denken schaffen Worte sozusagen Wirklichkeit. Da geschieht etwas, wenn etwas ausgesprochen wird, geschieht bei uns auch. Ich muss meinem Kind, unsere sind jetzt erwachsen, gehe auf die Enkel nur jeden Tag sagen, du bist ein bisschen zurückgeblieben. oder irgend sowas, der wird es mit der Zeit glauben. Wenn man es hört. Worte schaffen Wirklichkeit. Die schaffen Wirklichkeit. Wenn ein junger Mann seiner Verlobten sagt, liebe Jessica, ich weiß nicht, ist deine Jessica hier? Nicht, dann nehme ich den Namen. Liebe Jessica, willst du mich heiraten? Dann informiert er die nicht nur. Da kommt ein ganzes Räderwerk in Gang bei der Frau, das garantiere ich euch. Und es wird eine Wirklichkeit geschaffen. Wir gehen jetzt auf die Ehe zu. Die ist im Kopf schon fast verheiratet. Da geschieht etwas. Worte schaffen Wirklichkeit. Worte schaffen Wirklichkeit. Jetzt bitte kein magisches Missverständnis wie im positiven Denken an den Tag legen. Dass man meint, wenn man etwas ausgesprochen hat, dann wird das unwiderruflich so. Die Bibel ist voll von falschen Propheten und die haben Dinge gesagt, endlos, die nie geworden sind. Deshalb soll man auch Prophetien prüfen. Also keine Angst, wenn jemand zu dir sagt, ach, du fährst ja einen Opel, der verreckt nächste Woche. Es muss nicht so kommen, überhaupt nicht. Also keine falschen magischen Missverständnisse. Aber Worte bewusst ausgesprochen, von Gott her inspiriert, schaffen Realität. Die schaffen Realität. Wenn ich zu meiner Frau sage beim Glas Wein, ich mag dich. Dann ist das nicht primär eine Information. Dann geschieht in dem Moment etwas. Und normalerweise ist es dann so, dass sie mich vielleicht in den Arm nimmt oder mich unwahrscheinlich freundlich anschaut. Da ist etwas geschehen. Das ist auch nicht eine pure Information. Wenn ich sage, ich habe ein neues iPad und dann nimmt sie mich in den Arm und sagt, das gönne ich dir. Da ist etwas geschehen, sie spürt meine Freude an diesem iPad. Es sind nicht nur Informationen. Jedes Wort und jede Geschichte in der Bibel, die haben sozusagen einen Überfluss an Sinn. Es ist nicht nur der eine Sinn, sondern die haben einen Überfluss. Und die Geschichte, sie klopft immer wieder an. Sie klopft immer wieder an und sagt, du, ich habe dir noch mehr zu geben, lies mich nochmals und lies mich am dritten Tag nochmals und lies mich in der dritten Woche nochmals. Ich habe dir viel mehr zu geben, als du im ersten Lesen gemerkt hast. Und wer das übt, der wird über das Lesen der Bibel mehr und mehr ins Staunen kommen, ins dankbare Staunen. Wir leben in einer Inflation der Worte, das ist echt krass. Den ganzen Tag prasseln endlos Worte auf uns ein. Bibellesen soll anders geschehen. Weniger ist oft mehr. Eine Geschichte immer wieder lesen. Langsam lesen. Wenn beim normalen Sprechen, so wie ich jetzt spreche, schaltet das Gehirn normalerweise auf, jetzt kommen Informationen. Informationen werden gespeichert und dann denkt man, die muss ich später verarbeiten, reflektieren, nochmals drüber nachdenken. Aber bis ihr zu Hause seid, sind nochmal 50 andere Informationen gekommen als diese hier. Wenn ich langsam rede, ändert sich das schlagartig, denn die Worte bringen Inhalt mit sich. Ich kann sagen, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist so ein gewaltiges Wort von Gott her, so gewaltig. Ich kann es aber auch langsam sagen. Ich kann sagen, von allen Seiten umgibst du mich. Und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Werden Bilder wach. Von allen Seiten, ich spüre, wie von überall her kommt etwas. Und hältst deine Hand über mir, es kommt vielleicht eine segnende Hand, ein Bild entsteht. So ein Gebet, am Tag gebetet. Wenn ich zur Toilettenpause gehe, vor dem Vesper, nach dem Mittagskaffee, 2 Minuten gebetet und du gehst verändert an deinen Alltagsplatz oder Arbeitsplatz zurück. Völlig verändert. Denn ich weiß, Gott umgibt mich von allen Seiten und er hält seine segnende Hand und schützende Hand über mir. Bibellesen in dem Sinn ist Langzeittherapie. Nicht Tabletten einwerfen, sondern es geschieht Verwandlung und Veränderung. Das Wort ist Realität geworden. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und wir leben auf einmal bewusst unter der segnenden Hand des Vaters. Und es ergeben sich ganz neue Perspektiven, wie Joachim vorhin gesagt hat. Es ist völlig unverständlich, ich sage das mal hier so, wie wir das Vaterunser beten in unseren Gegenden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem bösen Amen. Und dann stehen wir auf, weg sind wir. So ein unglaublich gehaltvolles Gebet. Ein Weg, ja. Unser Vater im Himmel. Danke, dass ich Vater zu dir sagen darf. Danke, dass Jesus mir den Weg frei macht zu dir. Dass ich das Recht habe, Kind Gottes zu sein. Danke, dass ich Abba zu dir sagen darf. Was ich jetzt tue, ist Bibelbeten. Sind alles Wahrheiten aus der Bibel. Nicht alle dürfen zu Gott Vater sagen im Sinne von Papa, sondern die, die Jesus annehmen. Johannes Evangelium. Und der Geist lehrt uns zu sagen, Abba, lieber Vater. Römer 8, 15. Ihr merkt, Bibelworte beginnen, Gebete zu werden. Lesen, laut und langsam lesen. Zweite ist, mit allen Sinnen wahrnehmen lernen. Ist uns relativ fremd. Alle Sinne einschalten, betrachten. Wie sieht denn das aus? Klagen und schreien und jubeln und tanzen. Wie hört sich denn das an? Wenn Jeremia sagt, Pfeil auf Pfeil schießt du auf mich ab. Wie ein Bär lauerst du hinter der Hecke auf mich. Wie fühlt sich das an, wenn in der Offenbarung von den großen Lobgesängen die Rede ist, würdig, ja würdig ist das Lamm zu empfangen und so weiter. Wie fühlt sich das alles an und wie hört sich das an? Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die mich geprägt hat, finden wir im Johannesevangelium im 21. Kapitel am Ende. Petrus, als Vorgeschichte, der zu Jesus gesagt hat, wenn alle dich verleugnen, alle im Stich lassen, ich nicht. Ich, Petrus, Sohn des Johannes, nicht. Und wir wissen, wie es gekommen ist. Er hat ihn ihm verraten. Das heißt, verleugnet. Jesus wird festgenommen. Im Vorhof kommt eine Frau und sagt, du bist doch auch einer, der bei dem Jesus war. Und er sagt, nein, ich kenne den Jesus nicht. Er hat ihn dreimal verleugnet, der Hahn kräht. Und Petrus weint bitterlich. Er weint bitterlich über seiner Schuld, über seinem Versagen. Er ist untröstlich. Jesus wird gekreuzigt, begraben, auferweckt. Die Frauen sagen es auf jeden Fall. Petrus ist wieder beim Fischen. Und da kommt einer am Ufer und sagt, und Jungs, habt ihr was gefangen? Und die sagen, die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, nichts. Und dann sagt er, wirf das Netz auf der anderen Seite. Und die denken, du hast doch keine Ahnung, jetzt ist Tag, jetzt fangen wir sowieso nichts mehr. Sie tun es, Riesenfischfang. Und dann, als sie am Ufer sind, ist da ein Kohlefeuer. Das wären alles Momente, die man nachdenken muss. Jesus hat ein Feuer gemacht, brät Fisch, sie essen. Und jetzt kommt der Moment, wo Jesus diesem Petrus, der ihn verleugnet hat, begegnet. Und was wird er ihm sagen? Und jetzt sagt dieser Jesus zu diesem, der ihn verleugnet hat, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Stell dir das mal vor. Mein Freund hat dich verleugnet, ich kenne die nicht, ich will nichts von der und ihr begegnet euch. Und dann kommt diese Frage, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus sagt, ja Herr, ich liebe dich. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Das wiederholt sich dreimal. Während ich mir die Geschichte vorstelle, langsam lese, laut lese, auf einmal ist es, wie wenn ich Teil der Geschichte wäre. Auf einmal ist es, wie wenn ein Film entsteht und ich stehe noch am Rand und höre, wie Jesus das zu Petrus sagt. Liebst du mich? Und auf einmal wird der Film, bin ich nicht nur der, der beobachtet, sondern ich bin Teil der Geschichte. Und es ist wie wenn Jesus zu mir sagt und mich anspricht und sagt, Thomas, liebst du mich? Ganz persönlich, Thomas, liebst du mich? Vor allem bin ich nicht mehr neutraler Beobachter der Geschichte, sondern ich bin mittendrin, Teil des Geschehens. Thomas, liebst du mich? Diese Frage begleitet mich seit x Jahren. Immer wieder neu. Ist es, wenn Jesus sagt, Thomas, liebst du mich? Das ist der Grund für deinen Dienst. Das ist der Grund für all das, was du tust. Deine Liebe zu mir, der meine Liebe zu dir vorausgeht. Denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Und ich muss immer wieder neu sagen, Jesus, ich liebe dich so gut ich kann. Aber ich danke dir vor allem für deine Liebe zu mir. Ich danke dir, dass du mir Schuld vergibst, so wie du Petrus vergeben hast. Und ich staune darüber, dieser Jesus getan hat, dass er mich liebt und dass ich ihn lieben darf. Da sind wir am dritten Punkt. Wenn wir laut lesen, wiederholt lesen, auf einmal Teil der Geschichte werden, betrachten, bewegen, ein Film entsteht, ich entdecke meine Rolle. Und dann beginnen wir, uns neu auszudrücken, das heißt, wir beginnen zu beten. Oft lesen wir die Bibel, auch im Hauskreis, und dann schlagen wir sie zu und dann sagen wir, jetzt beten wir noch. Wir sollten mit der geöffneten Bibel beten. Wenn ich den Satz lese, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann schlage ich die Bibel nicht zu. Dann lasse ich sie offen. Und dann bete ich für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es liegt so auf der Hand. Wenn ich diesen Vers bewege und dann bete ich und sage, Jesus, ich will dich immer mehr lieben lernen. Das will ich. Schenk mir immer neu deine Liebe und ich will es lernen, dich mehr und mehr zu lieben. Wir beten mit der geöffneten Bibel. Lass sie offen und lass die Geschichte zum Leitfaden für das Gebet werden. Somit bete ich weiter anhand der Geschichte. Ich gebe Antwort. Wir haben so die Vorstellung, dass die Geschichten, die Stories in der Bibel einfach Stories sind. Und wir nehmen ein paar Texte wie die 10 Gebote oder was wir nicht sollen und doch sollen. Das nehmen wir dann als Anleitung. Aber die Geschichten haben so ein Potenzial, dass sie unser Leben prägen. Ist kaum vorstellbar. Am Anfang meines Glaubenslebens habe ich großen Zweifel gehabt, dass Gott mir überhaupt vergeben hat. Und da war diese Geschichte der Schlüssel, weil ich gedacht habe, wenn Gott diesem Petrus vergibt, Jesus diesem Petrus, der ihn so bitter enttäuscht hat, stehen die Chancen sehr gut, dass er auch mir vergibt. Das war die Brücke. Später die Berufung. Weide meine Lämmer, er steht zu mir. Und dann die zentrale Frage. Lies die Geschichte immer wieder. Am Anfang habe ich die Vergebung entdeckt, nachher die Berufung und später die Liebe. Eigentlich soll es umgekehrt sein, aber es war so. Diese Geschichte prägt mich und ich sage es ganz offen, ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht Teil dieser Geschichte geworden wäre und Jesus mich immer wieder fragt, Thomas, liebst du mich? Und ich sage, ja, Herr, so gut ich kann, ich liebe dich, du bist es wert, du und sonst niemand. Und dann sagt er, kümmere dich um die Leute auf der Lindenwiese. Ich weiß nicht, wo ich wäre, ohne Teil so einer Geschichte geworden zu sein. Und dann kommt der vierte Punkt, der letzte, Gott schauen. Über all dem, über dem laut lesen, über dem Teil der Geschichte werden, über dem Beten, über ins Staunen kommen, werde ich still, innerlich still. Und ich beginne zu schweigen, innerlich zu schweigen. Der Geist berührt mich tiefer und ich staune noch mehr. Und ich staune und staune noch mehr. Jetzt ist es so, dass wir die ersten 3 Schritte, die können wir handwerklich einigermaßen lernen. Der 4. Schritt ist Gnade, pure Gnade. Dass wir auf einmal ein weites Herz bekommen, ein Herz voller Liebe. Weil Jesus uns so sehr liebt. Weil wir diesen Vers im Herzen tragen, so sehr, so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr. Und ich bin Teil dieser geliebten Welt. Jeder von euch ist Teil und Gott liebt euch so sehr, jeden, dass er seinen einzigartigen Sohn hergibt, so sehr. Und wenn man das ein paar Mal sagt, dann kommt man so ins Staunen, dass man nur noch sagen kann, Jesus, das alles ist mir 100 Nummern zu groß. Ich gehe in die Knie und jetzt schweige ich einfach, denn jedes Wort wäre zu viel. schweig. Und ich staune. Und jetzt tut der Geist sein Werk in mir. Und die Liebe vermehrt sich. Die Freundlichkeit Gottes explodiert in mir. Vom Wissen von allen Seiten umgibst du mich, wird eine Erfahrung. Wir erleben Gott zutiefst. Wir vertrauen Gott durch persönliche Erfahrung. Am besten kann man den vierten Punkt an einer kleinen Anekdote erzählen. Ein Weinbauer kommt in eine Kirche und er schaut auf eine Christusstatue. Geht in die Kirche, man könnte auch sagen, er kommt hier rein, mache ich ab und zu oder immer wieder und schaue aufs Kreuz. Schau einfach aufs Kreuz. Er schaut auf eine Statue eine halbe Stunde, dann verbeugt er sich und dann geht er wieder raus. Am nächsten Tag kommt er wieder, schaut auf die Statue, nach einer halben Stunde verbeugt er sich, geht wieder raus. Und dann kommt ein Priester, ein Pfarrer, katholischer, und sagt zu ihm: Weinbauer, was machst du denn da? Und er sagt: Ich weiß es auch nicht. Der Priester sagt: Ja, betest du? Und er sagt: Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, beten. Und er sagt: Beschreibe es mal. Und er sagt: Eigentlich ist es ganz einfach. Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Und wir beide sind ganz glücklich dabei. Ich begegne Jesus, nicht der Statue. Lass das einfach mal weg. Aber ich begegne Jesus. Und das erlebe ich. Ich habe vor letzte Woche, glaube ich, darüber gepredigt, über den Lohn vom Beten im Vater unser. Und ich habe gesagt, der Lohn ist, dass der Vater uns freundlich anschaut. Wenn ihr betet, nicht wie die Pharisäer, die beten an den Straßenecken, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wenn ihr betet, sollt ihr es nicht so tun, sondern euer Vater, der im Verborgenen ist und der das Verborgene sieht, wird es euch vergelten. Ja, wie denn? Im Gegensatz zu den Blicken der Menschen schaut er euch freundlich an. Und ich bin vergangene Woche Station 1 immer wieder gelegen. Ist ja die Liege und man schaut in den Himmel. Vater, unser im Himmel. Und ich liege da und denke, ich sollte hinknien. Wer ehrfürchtiger. Und da kommt der Heilige Geist, der erinnert mich an das Schriftwort, wir sagen, aber, lieber Vater, Römerbrief. Und dann sagt, wie der Heilige Geist zu mir, Thomas, du hast darüber gepredigt, dass der Lohn, die freundlichen Blicke des Vaters sind jetzt. Halte das aus, lieg da. Und nimm das so an, der Vater schaut dich freundlich an, eine halbe Stunde. Vor allem musste ich das, was ich gepredigt habe, ausführlicher tun als bisher. Und der Vater schaut mich persönlich an. Ist das Ganze ein Stufenweg? Ja und nein. Ich sage zum Schluss noch zwei, drei Dinge. Lesung ohne Meditation, also Schritt 1 ohne Schritt 2, ist dürr, ist mager. Nur lesen, ohne dass wir es wagen, den Schritt 2 zu praktizieren, ist dürr. Meditation, Schritt 2, ohne Lesen führt in die Irre. Es gibt viele Christen ohne Schriften. Die meditieren irgendwas in der Gegend rum. Aber Meditation und Betrachtung ohne Schrift führt irgendwann in die Irre. Gebet ohne Meditation wird lau, denn bete ich immer nur für mich, ich und mein Haus und mein Reich und mein Auto und mein Pferd und, und. Aber wenn ich von der Schrift her inspiriert bete, bete ich anders. Gebet ohne Meditation wird lau. Meditation ohne Gebet unfruchtbar. Da kommt nichts dabei raus. Ich gefalle mir selber. Zum Schluss einen einfachen Tipp. Lass dich für dieses Jahr auf eine Geschichte ein. Auf eine Geschichte. Lass sie dir zeigen vom Heiligen Geist. Nur eine Geschichte. Und dann lies sie. Muss nicht jeden Tag sein. Aber ein paar Mal in der Woche. Lass dich drauf ein. Du wirst staunen, was Gott dir am Ende schenken wird. Jetzt fahren wir weiter mit Lobpreis und blicken auf diesen Gott. Denn er hat die Kraft und die Macht, Dinge zu ändern oder unsere Einstellungen. Und es ist gut, wenn wir immer wieder mal von uns wegschauen und auf die Möglichkeiten Gottes schauen. Und nicht nur auf unsere, die sind, also meine, zumindest sehr beschränkt. Ich bete noch und dann starten wir. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns durch dein Wort, durch die Schrift, die Bibel begegnest und prägst. Ich danke dir für die fast schon endlos guten Worte, die wir darin finden. Ich danke dir für das Wort von allen Seiten. Umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und ich danke dir für das Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, du vergibst sie uns und du machst uns neu und reinigst uns von allem Übel. Und ich danke dir, dass wir dir im Lobpreis begegnen, aus das hast du zugesagt. Komm, lieber Vater, durch deinen Geist und berühre unsere Herzen. Erfüll sie neu mit deiner Liebe, deiner Sanftmut und deiner Wahrheit. Amen.